Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Wundertüte, dem Format, in dem wir uns seltene, exotische und interessante Motorräder vorstellen. Und wir, das sind wie immer PS-Chef Johannes Müller.
Servus.
Grüß dich, Johannes. Und ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Redakteur und Podcaster beim Motorrad. Bevor wir so richtig loslegen, möchte ich an der Stelle einfach nochmal Danke sagen, dafür, dass die Wundertüte für einige von euch zum Lieblingsformat geworden ist. Danke dafür, dass ihr mit euren Vorschlägen auch dafür sorgt, dass uns die Ideen, glaube ich, jetzt erst recht nicht mehr ausgehen. Und danke auch, dass ihr uns gern zuhört, wenn uns die eigenen Erfahrungen zunehmend ausgehen. Das war ja auch schon ein paar Mal Thema.
Ja, ach, ich freue mich, wenn dir das Format gut ankommt. Ja. Ich habe ja immer... Ich leide ja unter dem Symptom, mich als Scharlatan zu fühlen, ja, aber freut mich, wenn es gefällt.
Das Hochstapler-Syndrom,
genau.
Und für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, wir haben ein kleines Raster, um die Motorräder vorzustellen. An das halten wir uns mal mehr, mal weniger. Möchtest du nochmal grundsätzlich die Eckpunkte vorstellen?
Ich muss die aufrufen jetzt. Es geht natürlich, was haben wir eigentlich für ein Motorrad vor uns? Ist es Serie oder Tuning? War eine wichtige Kategorie. Ein paar Leistungseckdaten, wie lange gebaut. Die Key Facts halt, ne?
Ja. Im weitesten Sinne. Einordnung in den damaligen Markt, soweit wir es eben können. Ja. Genauso wie die Verkaufszahlen. Das ist ja auch immer nicht so ganz belegt. Natürlich auch der Neupreis, der damalige aktuelle Gebrauchtpreis, sofern es denn Okkasionen gibt im Netz. Und die Frage, die eben zunehmend mit Nein beantwortet wird, sind wir das Teil schon gefahren, ja oder nein? Und würden wir das selber gerne uns in die Garage stellen? Also, das ist immer so
der wichtige Punkt zum Schluss, genau.
Ja. Und ich weiß es nicht mehr, Johannes, wer beim letzten Mal angefangen hat.
Da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Sollen wir eine Münze werfen?
Wenn wir eine haben? Wir haben uns hier im Studio verkrochen, was immer eine sehr angenehme Atmosphäre ist, aber bei der Ausstattung
und das wir werfen eine SD-Karte.
Das Soundboard steht hier auch nicht mehr, das hier letztes Mal noch.
Wir können eine SD-Karte werfen.
Ja, mach das.
Schrift oder Pins?
Ich bin Pins. Einfach.
Pins.
Okay. Dann, so.
Schön.
Man muss nur improvisieren können. Ja, also mein Exot, der Hersteller drängt sich eigentlich auf, seitdem wir dieses Format haben. Wir hatten ja auch immer wieder exotische BMW- und Honda-Modelle. Ja, auch interessant, dass es sowas gibt. Aber dieses Mal ist es wirklich ein exotischer Hersteller. Wobei, Einschränkung, er taucht immerhin in der Herstellerliste einer gewissen bekannten Gebrauchtbörse auf.
Aha. Das sind
so
aber,
selten also doch nicht.
Ja, aber wenn die bekannte Gebrauchtbörse zufällig mobile ist, stehen da absolut krasse Exoten drin in der Liste. Gell?
Also wobei CCM stand, wie gesagt, nicht drin.
Echt?
Ja,
siehst du mal,
das nur als Gegenbeispiel.
Dicke Lücke, okay.
Ja. Okay, wir kürzen das, wir wollen das Ratespiel ja immer abkürzen mittlerweile. Es geht um Vauxhall.
Ah, oh.
Ich habe mich extra beim Motorrad-Klassik-Kollegen Guido Kupper nochmal nachgefragt.
Um die Aussprache?
Ich hätte es mit meinem Schulfranzösisch schon so in die Richtung vermutet, aber Vauxhall wollte ich jetzt...
Ja, ich sag nur Beringer.
Ja.
Beringer. Egal, weiter im Text.
Also, und mit Vauxhall steigen wir natürlich auch wirklich tief in die Motorradgeschichte Frankreichs ein, von der ich auch ehrlicherweise gar nicht so viel wusste. Ich kannte den Namen schon immer. Ja, ich wusste, die Marke gab es mal, aber mehr als das. Da war das Halbwissen dann auch schon zu Ende. Und in Frankreich muss man sagen, gibt es ja heute, also es gibt französische Marken, die aber, Mesh zum Beispiel, die ja aber eigentlich auch wieder so ein...
Ja, ist ein bisschen
Konstrukt. Ja, so eine Connection haben. Die Tenere von Yamaha wird ja berühmterweise bei MBK,
MBK, ja.
Genau, wird in Frankreich gebaut, aber ist jetzt so gesehen auch nicht französisch. Also es gibt da schon noch eine Industrie, das meine ich nicht. Aber die Hersteller sind eigentlich, also diese traditionellen Marken sind eigentlich wie in England, wie in Deutschland, größtenteils oder fast alle in den 60ern. Ja, alle weggestorben.
Da grätsche ich kurz ein mit der prominenten Jetzt-Ausnahme von Peugeot natürlich, die wieder so
Einen
Versuch gestartet
das
haben
stimmt.
Vor zwei, drei Jahren jetzt.
Ja.
Allzu viel ist da aber bislang jetzt auch noch nicht rübergeschwappt, ne?
Ja, das ist ja auch so eine 125er oder haben die schon
größere? Ich meine, da war auch ein 300er Einzylinder 300. dabei, aber es ist sehr überschaubar bis jetzt. Ja.
Und Vauxhall jedenfalls ist jetzt im Gegensatz zu, weiß ich nicht, zu Triumph oder Norton oder irgendwelchen Marken, die es halt früher schon gab. Vauxhall ist jetzt keine Marke, die es früher schon gab. Das ist schon mal das Erste, was mir neu war. Die wurde in der Auvergne im Dezember 1995 gegründet. Und Vauxhall ist auch ein Kunstwort, das an Vulkan erinnern soll, also an den Vulkan.
Aha.
Und natürlich auch auf den V2 anspielt, also durch das V. Weil nämlich V2-Motoren verwendet wurden.
Ah, siehst du, jeder Tag ist ein Schultag.
Ja. Und Ideen- und Geldgeber war Jacques Gardet, der vorher sein Geld mit medizinischen Geräten verdient hat. Er hielt bei der Gründung 53% und versammelte auch finanzstarke Partner, darunter Dassault Aviation, also ein Flugzeug- ja. bzw. Rüstungshersteller, Michelin, um jetzt konsequent französisch zu bleiben.
Sehr gut.
Oder auch die französische staatliche Investmentbank. Und Subventionen gab es allerdings keine, habe ich in einem Interview gelesen. Es gab nur so auf lokaler Ebene gab es Unterstützung. Wobei er von Jacques Chirac sogar damals in den Élysée-Palast eingeladen wurde, aber es war gut für die Öffentlichkeit, aber es Unterstützung kam dann da jetzt auch nicht raus, dass man jetzt sagte, man möchte jetzt einen französischen Motorradhersteller hier unterstützen.
Dass die Gendarmerie dann jetzt Vauxhall fährt und so weit kam es nicht, ne?
Ich glaube nicht.
Okay.
Und was ganz spannend war, statt den Motor jetzt einzukaufen, wie das ja viele kleinere Hersteller ja immer noch machen, wird der Motor neu konstruiert. Und er holte damals den Designer Sascha Lakic, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, er ist Belgier. Aber
eher kein Franzose. Ja.
Aber der Name scheint mir jetzt eher, ja, vielleicht kroatisch, ich weiß es nicht. Also der Designer war auch mit in der Geschäftsführung und der hatte vorher schon was für Yamaha und Bimota gemacht. Also war jetzt auch kein Unbekannter. Und das Spezielle ist an diesem Motor eben, der ist mittragend, der braucht auch keine Rahmenunterzüge und der kommt so, dass wenn man es weiß, sieht man es auch, der kommt dadurch auch noch besser zur Geltung. Und den haben sie eben für alle Modelle auch verwendet, die sie gemacht haben. Und genauso wie der Rahmen, das war schon so als modulares Konzept geplant, auf dem viele unterschiedliche Modelle dann gebaut werden können. Und der Motor selbst wurde bei Sodemo in Manicourt entwickelt. Das auch so am Rande. Der Rahmen wiederum von Alain Chevalier war mir jetzt vorher auch kein Begriff, aber der kam wohl auch aus dieser Formel 1 Grand Prix Szene so. Und der Rahmen ist ganz interessant. Das ist ein variabler Brückenrahmen aus zwei Stahlrohren, also richtig dicke Rohre auch. Und das Interessante ist, dass vorne, also oben und unten sozusagen angeflanscht sind Gusselemente für Lenkkopf- und Schwingenaufnahme. Also das sieht schon mal ganz interessant aus und die Details sind dann auch, dass im Lenkkopf zum Beispiel auch die Airbox gleichzeitig ist und der hintere Alublock ist gleichzeitig der Öltank der Trockensumpfschmierung.
Interessant, ja.
Also ich meine, Öl im Rahmen unterzubringen, das hat man jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, aber das ist echt, waren echt paar coole Details. Und dann eben auch dieser Zylinderwinkel von 72 Grad. Den hatte, glaube ich, sonst nur Moto Morini, meine ich.
Zumindest kein prominenterer Hersteller.
Da bin den Punkt habe ich mir jetzt wieder irgendwie nicht mitnotiert. Ja, also jedenfalls alles sehr exklusiv. Und das erste Modell, um die es aber gar nicht so gehen soll, aber das erste Modell war dann die Vauxhall Roadster. Die erscheint dann 1999, also sie haben ein bisschen länger gebraucht, als sie eigentlich wollten, für stattliche 24.000 Mark. War aber auch durchgehend wertig und fahrerisch auch so wie man das erwarten konnte. Und laut dem Designer waren auch 70% tatsächlich französische Komponenten. Also eben weil es diese große Zuliefererindustrie gibt und damals eben auch schon gab. Und du googelst parallel
ich
schon
google
wieder.
Ich google natürlich parallel und tatsächlich ist der erste Treffer der Fahrbericht von damals von Moni Schulz.
Oh.
Und der erste Satz, der ist auch schon wieder denkwürdig. Vauxhall, oder in dem Fall spreche ich es mal bewusst deutsch aus, Vauxhall, das hört sich ja schon ein bisschen nach Zahnpasta an. Oder nach einem aggressiven Scheuermittel.
Das
okay.
Ja, und nach der Roadster kamen dann später noch Scrambler-Modelle. Es gab auch sportlichere Modelle mit Verkleidung. Aber wie gesagt, alle so mit diesem V2. Technische Daten erwähne ich gleich noch. Aber der hatte immer so knapp 100 PS, was auch an der französischen Versicherungseinstufung lag, ähnlich wie in Deutschland, war der ganz günstig, aber der war leistungsmäßig, war der nicht ausgereizt. Es gab später noch einen Prototypen dann mit 1200 Kubik, der dann da eher, ja, auch noch ein bisschen kräftiger war.
Ja, aber ist ja für so ein klassisches Roadster-Motorrad, sage ich mal, angemessen eigentlich. Ja, also
auf jeden Fall. Und 2000 kam dann der oder die Café Racer von Stefan Valdon designt und die war dann auch, finde ich jetzt gefälliger, auch gerade aus heutiger Sicht besser gealtert und auch nicht so brav wie der Roadster. Also schon ein bisschen, also allein schon diese zwei Auspuffrohre links und rechts so und diese Lampenmaske, also das sieht schon ein bisschen sportlicher auch einfach aus. Und das ist jetzt konkret das Modell, das mich zu Vauxhall gebracht hat. Die war nämlich in einem Gebrauchtkauf vor, es ist schon ein paar Ausgaben her, da ging es auch um eher seltene Motorräder. Das war quasi für uns auch wieder eine gute Inspiration. Und da dachte ich mir sofort, hey, die sieht doch irgendwie ganz nett aus. Die hat eben auch wieder so einen recht böse dreinblickenden Doppelscheinwerfer, was ich immer ganz cool finde, was ich bei der ersten Street Triple auch ganz cool fand oder bei der KTM Duke zum Beispiel, bei der ersten, also so.
Ja, das trifft's gut, ist eine Mischung aus den beiden irgendwo.
Hat mich stark daran erinnert und ist eben echt, also bis auf das Heck, irgendwie das Heck ist immer das, was so ein bisschen pummelig wirkt oft, aber ich finde abgesehen davon echt richtig gut gealtertes Design, also und dass man das Ding dann Café Racer nennt, da dachte ich mir auch, hey, das ist doch entweder 20, 30 Jahre zu spät dran oder eben schon wieder Avantgarde.
Vor der Zeit.
Ja, weil diese ganze Café Racer Welle kam ja eigentlich erst so, ja, wir haben es in diesem Custom und in unserem Retro-Podcast auch schon versucht einzuordnen, aber ich sag mal so, vor 2010 ist da nicht viel passiert. So.
Nee, aber das geht schon eindeutig in die Richtung, so ein Modell mit klassischer Fahrhardware zu versehen, also einem klassischen V2 und eher schlicht, technisch fein, bewusst, ich sag mal, eher zeitlos designt und eine pure, rohe Fahrmaschine und das dann eben, wie du sagst, Café Racer zu nennen, war vor der Zeit eigentlich. Ja.
Und es gab dann später auch noch die Black Magic, die wiederum auch von Lakic designt war. Laut seiner Aussage im Interview damals mit Motorrad Classic war die eigentlich noch viel eher ein Café Racer. Ja, geht auf jeden Fall in die gleiche Richtung. Ist nochmal ein bisschen puristischer vielleicht, ohne Verkleidung. Aber das sind so auch die Modelle, die man kennt eben. Und jetzt konkret die Café Racer, um jetzt nochmal ein paar technische Daten auch genannt zu haben. Das ist eben ein wassergekühlter V2 mit dem erwähnten 72 Grad Winkel, 996 Kubikzentimeter, 95 PS bei 8000 Umdrehungen und 95 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen und vollgetankt 218 Kilo.
Eher schwer.
Ja, aber an sich jetzt auch keine schlechten Eckdaten und wie gesagt, wenn man sich so die Details anschaut, es ist schon an jeder Ecke, es ist schon wirklich edel gemacht. Also
bis du das Gewicht genannt hast, war ich ganz bei Ducati Monster 1100.
Ja.
Großer V2 in einem schlichten Roadster-Chassis, edle Lösung, aufgeräumt, cool. Bei 218 Kilo bin ich allerdings ein bisschen stutzig geworden, weil so eine Monster 1100 ja mindestens 20, eher 30 Kilo leichter ist. Aber ansonsten teilen die, glaube ich, viel Auslegung.
Ja.
So unverkleidete Fahrmaschine mit großvolumigen V2 ist, glaube ich, sehr cool. Dieser hier ist natürlich wassergekühlt im Gegensatz zu Ducati. Und sicherlich auch vierventilig, wenn ich mir den so angucke. Also es ist ein bisschen moderner, ein bisschen weniger Old-Style in der Auslegung. Ah ja, sind begehrenswerte Motorräder natürlich.
Ja, jetzt zwischendurch gefragt, wie war denn dein Wissen vorab über die Marke, über die Modelle?
Absolut null. Also ich kannte natürlich den Hersteller, weil immer mal wieder, wenn man so eine Recherche bei uns im Archiv gemacht hat, fiel dir ein Heft aus der Zeit in die Hände und da war so eine Vauxhall drin, Und dann dachtest du, wow, das ist cool und das ist interessant und das hat was, aber es wurde ja offensichtlich nichts draus und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du jemals so ein Motorrad live in Deutschland auf der Straße gesehen?
Nee.
Genau, also wir haben die damals, oder die Kollegen haben die damals testen und fahren dürfen, aber hat sich ja dann nicht so verbreitet?
Also ich habe noch ein paar Zahlen gleich.
Ja, Verbreitung wäre interessant. Ne?
Ohne jetzt sagen zu können, wie viele davon, also ich würde jetzt einfach mal spekulieren, dass die Masse dann trotzdem vermutlich in Frankreich geblieben ist. Und
davon
aber
kann man
ein paar,
ausgehen, ja.
Also es gab auch Importeur auf jeden Fall.
Ich habe aber auch in Frankreich nie eine gesehen. Also und wir sind ja doch ab und zu in Frankreich unterwegs.
Ja, stimmt. Also ja, und damit gehe ich eigentlich wieder so ein bisschen weg vom Motorrad und hin zur Firmengeschichte. Also sie sammeln auf jeden Fall Fans, produzieren aber eigentlich von Anfang an zu teuer und sie haben zur Blütezeit sogar 130 Mitarbeiter, sind jetzt ja auch nicht so ganz wenige und 2001 geht aber Gardet, also dem Gründer, geht ihm schon das Geld aus.
Nach vier Jahren? Fünf Jahren?
95 ja. gegründet.
Ja.
Ja, also ich kürze es ein bisschen ab, aber es gab dann Investor aus der Schweiz, Kurzarbeit, Proteste, Sparmaßnahmen.
Sorry.
und auch mit dem nächsten Investor, da wird es dann still um Vauxhall. Und auch der Importeur in Deutschland, der schmeißt dann hin, die Händler sind genervt. Werbung gibt es natürlich gar keine, Ersatzteile, also auch die Besitzer fühlen sich da vermutlich dann am Stich gelassen.
Also es gab aber immerhin einen offiziellen Importeur.
Ja.
Aber das ist ja schon mal was. Ja. Also.
Und 2007 kommt mit Eric Terrasse, ich weiß nicht, ob er Franzose ist, aber also der Nachname wird geschrieben wie Terrasse. Aber da kommt jedenfalls ein neuer Geschäftsführer und Vauxhall geht dann an die Börse. Da halten sie sich dann noch über Wasser. Da folgt dann auch der Prototyp eines Tourers, wird vorgestellt. 2008 kommt dann die Black Classic, die eine abgespeckte Black Magic ist. Also da versuchen sie dann auch ein bisschen effizienter eben zu werden. Und das letzte Modell wird dann im Mai 2009 gezeigt, die VX10 Nefertiti. Das ist wohl Französisch für Nefertiti. Auch wieder was gelernt.
Trimpier.
Und im September geht Vauxhall dann in Konkurs. Und Verkaufszahlen, keine Ahnung, kann man jetzt nicht seriös beziffern. In einer Meldung, die ich in Motorrad 9 2010 gefunden habe, habe ich immerhin die Zahl 1838 Motorräder gefunden. Also um den Dreh rum wird es auch geschätzt. Was natürlich für die ganze Modellpalette, die es dann doch gab, echt verdammt wenig ist. Und ja, wenn man dann natürlich in die Gebrauchbörse schaut, das bestätigt sich das Bild auch. Ich habe im Laufe, also ich habe jetzt ja doch über ein, zwei Monate auch immer mal wieder reingeschaut und erst gestern kam noch eine neue rein, aber momentan stehen vier Modelle drin. Davon sind drei Café Racer, eine war noch eine Scrambler.
Eine Scrambler sehe ich hier gerade, ja.
Und dann sind, davon sind dann zwei mit rund 8000 Kilometer, eine von 2001, eine von 2008. Also auch die ganze Bandbreite einfach, ein Motorrad stand in Dänemark oder steht in Dänemark, ein Motorrad steht in Österreich und jetzt vor ein paar Tagen kam noch eine aus Deutschland dazu, die auch ja 30.000 Kilometer mehr hat und die Preise sind dann so zwischen 8.700 und 10.800. Also jetzt gar nicht mal so teuer, sag ich mal, grundsätzlich erschwinglich. Aber
grundsätzlich erschwinglich, ja.
Das ist ja dann eben auch immer die Frage, wie nachhaltig ist das? Und es gibt dann natürlich auch engagierte Besitzer. Also es gibt da die Vauxhall-Freunde Deutschland zum Beispiel, auf die bin ich gestoßen. Also wie bei jedem Motorrad und erst recht bei so seltenen Motorrädern gibt es dann immer irgendwie so ein Netzwerk und mittlerweile ja auch mit 3D-Druck und was es alles für Möglichkeiten gibt. Also irgendwie gibt es dann ja immer auch Leute, die da einspringen, die Teile nachfertigen können teilweise. Also ich glaube, man hat da schon Möglichkeiten. Ich glaube aber auch, wenn du nicht drinsteckst in der Szene, dann weiß ich nicht, ob man jetzt so komplett von außen sich wirklich eine Vauxhall kauft und da einsteigen möchte. Also
ja.
kann ich jetzt so für mich sagen, für mich wäre das eine doch recht hohe Einstiegshürde.
In Deutschland sicherlich. Ja. Wahrscheinlich sogar in Frankreich. Also zwei Sachen fallen mir da auf. Erstens, das Design war schon auch so ein bisschen Hit and Miss. Also wenn ich jetzt hier in die Gebrauchtbörsen schaue, weil die Café Racer und das Ursprungsmodell und die Sondermodelle wirklich sehr attraktiv und begehrenswert sind. Und ich blicke hier aber auch auf eine sehr günstig feilgebotene Vauxhall. 1000 CC von 2003. Also es war
ist das der Scrambler?
Nee, das ist nochmal ein etwas anders aussehendes, eher einfach gehaltenes Modell mit viel Plastik, die hier für unter 3000 Euro angeboten wird, in Frechen. Und das ist jetzt etwas, ich kann es nicht anders als das Schwülstig zu nennen. Also das wirkt etwas verquollen im Kontrast zu den anderen Modellen. Das als das eine, was mir da einfällt, und das andere eindeutig, ich sehe da Parallelen zu Herstellern wie Moto Morini, die ja auch sich lange schleppen und auch ja noch durchaus attraktive und begehrenswerte Motorräder anbieten, wo du aber unter Umständen relativ alleine mit dastehst oder mit einer kleinen, hoffentlich engen Community, die sich da zu helfen weiß.
Ich glaube auch, es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt, ich sag mal, eine exotische Honda fährst, wo du zumindest, wenn es jetzt nicht gerade diese Rune ist, wo du zumindest auf gewisse gleiche Komponenten zurückgreifen kannst, auch wenn es dann spezifische Teile vielleicht auch nicht mehr gibt. Ja. Aber bei einem Hersteller, den es gar nicht mehr gibt, ich glaube, das macht es natürlich auch wieder spannend und interessant und natürlich ist da eine ganz andere Community, das steht ja außer Frage. Aber gleichzeitig glaube ich eben, wenn man da nicht schon drin ist oder irgendwie einen Kumpel hat oder da, ich sag mal, reingeboren wurde in so eine Szene, dann kommt man da, glaube ich, auch schwer rein.
Unmöglich. Stell dir vor, du brauchst eine Kurbelwelle für so ein Motorrad. Also das Ganze musst du eine andere entbeinen dafür. Ja.
Ja.
Höchstwahrscheinlich. Also ich möge die Boxen-Community mir widersprechen, wenn es nicht so ist. Aber da bist du natürlich,
Als kleiner Nachklapp, ich habe dann auch noch, weil es mich dann doch interessiert hat, was ist denn daraus geworden? Es gab dann in Motorrad 16 2010, da gab es dann noch eine Meldung, dass der monegassische Elektroautohersteller Venturi Vauxhall gekauft hat und bereits 2013 ein Elektromotorrad vorstellen will. Das ist ja immer schön, wenn
haben
man
wir
dann,
verpasst, ne?
Wenn man immer so im Nachhinein dann auch überprüfen kann, ist das so eingetroffen. Aber Zwischenfrage, weißt du, was monegassisch bedeutet?
Ich ziehe eine Niete an der Stelle.
Okay, das beruhigt mich, weil ich wusste es gar nicht. Ich bin gar nicht drauf gekommen. Das sind die Einwohner Monacos.
Monaco, doch, ja, genau. Doch. Sollte man eigentlich wissen. Bitte schneiden. Bitte Unwissenheit rausschneiden. Danke.
Können ja auch nicht.
Interessant. Interessant. Also die glorreiche französische Motorradindustrie hat da nochmal was von sich gegeben.
Ja. Ja, und es geht ja noch ein bisschen weiter. 2014 wurde dann die Studie Vauxhall, jetzt weiß ich echt nicht, wie ich es aussprechen soll, Wattmann. Also wie Watt und dann halt Man. Die wurde dann präsentiert. Die Produktion sollte 2015 in Frankreich anlaufen. Auch das ist, glaube ich, nicht so passiert. Zumindest im Motorradarchiv taucht der Name dann erst wieder 2020 auf. Da haben sie nämlich für 2021 einen Highspeed-Versuch angekündigt mit Max Biaggi auf dem Salzsee Uyuni in Bolivien. Und das hat dann wohl auch stattgefunden. Also der Rekord von 456 km/h steht wohl immer noch für das schnellste Elektromotorrad. Also da gibt es auch eine Homepage, aber auch auf der Homepage, die letzte Nachricht ist von September 2024. Und ganz grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, diese ganze Geschichte, auch wenn da der anfangs erwähnte Designer, der Designer Sascha Lakic, der steckt da immer noch dahinter, aber an sich mit dieser Marke, sage ich mal, hat das jetzt ja auch nichts mehr zu tun. Also das ist der letzte Stand. Man möge mich korrigieren, wenn ich was übersehen habe.
Böse Zungen würden an dieser Stelle sagen, man braucht ja immer Elektroprojekte, wo man Steuersubventionen verbrennen kann. Das hier riecht schwer danach, aber das ist natürlich eine reine Mutmaßung und absolut kein seriöser Journalismus, was ich hier von mir gebe. Aber ja.
Das war der Blick zu Vauxhall. Und ich schmück mich ja nicht gern mit fremden Federn. Deswegen auch an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dass mir da der Motorradklassik-Kollege Guido ganz, ganz viel abgenommen hat in der Recherche, weil er eben vor ein paar Jahren gab es einen ganz schönen Artikel in Motorrad Classic, wie gesagt, und da gab es auch die ganzen Modelle und das erwähnte Interview. Das können wir vielleicht auch nochmal als PDF, ich schaue mal, ob wir das als PDF nochmal für unsere Motorrad Plus User anhängen können.
Was mir jetzt nicht so hundertprozentig klar geworden ist, ist vielleicht angerissen worden, die konkreten Gründe, warum es denn nicht geklappt hat. Okay, zu teure Produktion.
Ja.
Sie haben es, also sie haben einfach den Sprung aus der Nische und aus der kleinen Serie nicht geschafft. Ne?
Also da möchte ich jetzt auch keine Unwahrheiten behaupten, da kann ich nur das sagen, was ihm der Designer gesagt hat im Interview. Er meinte, dass es schon so auch an der Geschäftsführung lag,
ja.
dass das Unternehmen nicht gut geführt wurde. Ja, die zu teure Produktion war sicherlich ein Faktor. Ich glaube einfach, dass es auch unglaublich schwierig ist, also auch schon damals war. Und heute ist es ja, glaube ich, noch viel schwieriger durch die ganzen ABS- ja, und Abgasnormen, Regularien. Ich glaube, dass es auch damals schon schwierig war. Wir haben ja auch Highland in einer der letzten Folgen gehabt. Und Highland kam ja auch in einer Zeit, wo es an den Regularien jetzt, glaube ich, nicht so gescheitert ist. Aber ich glaube, dass es unglaublich schwierig ist, in diesen, doch sehr konsolidierten Markt da einen Fuß reinzukriegen
aus der Nische rauszukommen. Die Maschinen waren ja schon irgendwie begehrenswert, wenn ich das so ansehe, aber hat vielleicht das letzte Quäntchen gefehlt. Und dann halt die Frage, das eine ist, du kannst 1 oder 10 oder 20 Motorräder bauen, die cool sind, aber dann halt 50 oder 100 oder 1000 draus zu machen, das Hochskalieren ist dann doch nicht so ganz trivial.
Ich kann mir eben auch vorstellen, dass damals vielleicht auch viele, also ich meine, wenn jetzt heute sowas da stehen würde, würdest du nicht auch lieber die Ducati Monster kaufen?
Wenn ich es benutzen will, kaufe ich eigentlich immer das, wo ich davon ausgehe, dass ich noch Teile und Support dafür habe, klar. Also das ist ja, eine Moto Morini schwebt mir schon lange vor, so, aber das ist halt, unter Umständen stehst du halt, allein der Gedanke, dass du damit echt blöd dastehen kannst, wenn was ist, so, der schreckt dich ja ab. Und mit einer Monster bist du sicherlich auch gut angezogen, hast ein sehr ähnliches, vielleicht sogar besseres Fahrerlebnis, ohne jeden Hustle, so.
Ja, ja, also jedenfalls habe ich jetzt einige Wissenslücken gefüllt.
Da hat es eine große Lücke geschlossen, tatsächlich.
Ich hoffe, dass es unserem Publikum auch so geht.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass in der Zeit, wo ich beim Motorrad angefangen habe, so 2014, das ab und zu noch mal kurz ein Thema war, das so kurz aufgeploppt ist.
Ja,
wurde eigentlich aus?
Ja, das passt ja in diese Zeit dieser Meldungen. Ja.
Ich habe, vielleicht schon zur Überleitung, ich habe so ziemlich das diametral Entgegengesetzte ausgesucht mir für heute tatsächlich.
Das glaubt uns doch keiner, dass wir uns
wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, aber das ist konträrer könnte es nicht sein.
Mhm.
Damit versuche ich mal einen Einstieg in meine heutige Wundertüte.
Hast du wieder was Dickes ausgesucht?
Ja, ich habe was, also vielleicht kurz, wie es dazu kam. Ich hatte so ein paar Kandidaten auf der Shortlist, aber habe dann zufällig im aktuellen Motorrad, ich kann nicht sagen geblättert, also in der digitalen Ausgabe, die noch nicht veröffentlicht ist, habe ich eine schöne Geschichte über Ladakh gesehen. Mhm. Und wir waren ja mit meiner heutigen Frau, waren wir damals ja in Ladakh. Und da kann man eigentlich schon erahnen, was jetzt kommt.
Es kann ja nur Royal Enfield sein,
kann nur
oder?
Royal Enfield sein und war auch Royal Enfield. Ich möchte heute über die Bullet 350 sprechen.
Ah. Die war auch schon mal auf meiner Liste, aber umso besser. Also nicht genau die, aber...
Also, und da muss ich sagen, das geht ja historisch so weit zurück, dass man da, und man hat ja so gefühlte Ideen über Royal Enfield, die teilweise stimmen, teilweise auch nicht. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen aufzudröseln. Bevor wir dann zu dem eigentlichen Punkt kommen, warum es mir so ein Anliegen ist, über die Bullet 350 zu sprechen. Vieles ist schon beantwortet, auch ob ich schon gefahren bin. Ja, kommen wir noch dazu. Also natürlich ist ein Serienmotorrad. Die konkrete Modellbezeichnung ist Royal Enfield Bullet 350. Es gibt ja heute dann ja noch so Abwandlungen, Classic beispielsweise. Und irgendwann kam ja EFI, also Electronic Fuel Injection dazu. Aber im Grunde soll es um das Ganze, das Modell als Ganzes gehen. Die Bauzeit,
das ist Rekordhalter, oder?
Es fing 1933 an, also.
Ja, wahrscheinlich je nachdem, wie du es definierst. Also ich habe über die Bullet 500 mal eine Gebrauchtberatung gemacht und da bin ich auch über diesen Cut mit Einspritzung ab 2007 und so.
Circa, genau. Ja. Also natürlich gab es zahlreiche Modellupdates. Die Ur-Bullet hatte also Starrrahmen. Da gab es natürlich irgendwann Updates, irgendwann kam auch vorne eine Scheibenbremse oder Benzineinspritzung kam irgendwann und irgendwann auch vorne eine Scheibenbremse. Aber die Ur-Royal Enfield Bullet, wie sie in England gebaut wurde.
Hey, die wurde ja noch in England gebaut.
Ja,
aber
also Royal Enfield ist ja ursprünglich ein englischer Hersteller und jetzt komme ich mal doch zu meinen Notizen, weil das kann ich jetzt aus dem FF nicht vortragen. 1931 taucht der Name Bullet erstmals im Katalog von Royal Enfield auf. Royal Enfield war damals ein britischer Hersteller aus Redditch und jetzt bitte Aussprache Worcestershire,
ja.
Da wo die Soße herkommt, ja. Die nicht Worcester heißt. So, aus Worcestershire. Ventilsteuerung per Stößel, handgeschaltetes Getriebe und ein Starrrahmen. Und der Name Bullitt bezog sich auf die Geschwindigkeit und Präzision, denn wie so viele Motorradhersteller war Royal Enfield oder die Royal Small Arms Factory Enfield mal ein Munitions- und Waffenhersteller.
Ja, so, war sie zur, dann später auch wieder, aber ja.
Ja, das zur tapfer abgelesenen Historie. ja, also nach Krieg, International Six Days Trials, damals hat man sowas noch für den Sport eingesetzt. Und dann aber der eigentliche Punkt. Ab 1955 hat Royal Enfield mit Madras Motors zusammen in Indien Lizenznachbauten dieser Bullets hergestellt. Da ging es auch darum, das indische Militär in großer Stückzahl mit solchen Motorrädern zu versehen. Und da hat sich quasi auch der Mythos begründet, Royal Enfield. Bullet als 350er und 500er, aber die 350er damals quasi das Volumenmodell sozusagen für eine aufstrebende indische Mittelschicht, so das Fortbewegungsmittel. Mhm. Royal Enfield hat dann ja eben auch in England Pleite gemacht und in Indien nicht. Das ist quasi mal so der große Bogen, den man im Hinterkopf haben sollte. Ja, ich lese dann jetzt auch weiter tapfer ab, weil es ist ja letzten Endes so, also die Wiederkehr der Marke Royal Enfield hier in Deutschland ist ja erst ein paar Jahre her, wenn man so will. Oder, also das fing ja durch die Nullerjahre und frühen Zehnerjahre kamen die ja zurück, aber immer nur so.
Das ist auch meine, war auch meine Einschätzung, dass die schon sehr exotisch früher waren mit Grauimport und
ja,
hin und
bei
her.
Uns, genau. Also ja. Eine Royal Enfield ja. War in Deutschland bis in die Zehnerjahre rein ja quasi ein totaler Exot. Es gab das, aber da gab es ja diese 535 GT beispielsweise. Mhm. Ja, auch irgendwie coole Motorräder, aber dass jetzt so eine Bullitt 350, wie sie in Indien ein absolutes Volumenmodell war, das war hier ein absoluter Exot. Ja, also ich blende da jetzt auch, wir müssen nicht die ganze Historie darunter beten. Entscheidend ist, also in Indien sind diese Motorräder extrem weit verbreitet und wenn du in Ladakh ein Motorrad mietest, kommst du quasi an der Royal Enfield gar nicht vorbei. Und das ist für uns. Also, ich muss doch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Heute, wo Royal Enfield ja hier besser vertreten ist und wo es auch einen offiziellen Import gibt und die Zweizylinder waren ja wirklich auch volumenstärkere Modelle, die 650er. Heute ist es nicht mehr dieser ganz krasse Exotenstatus, aber als wir da in Ladakh waren, 2015, war das noch nicht so richtig der Fall. Oder war es 2016? Egal, also da waren die noch, da hat man hier bei uns noch nicht so viele Bullets gesehen. Das hat ja jetzt erst so peu à peu ein bisschen angefangen und hat sich auch mit der Himalayan ja dann weiter verstetigt, dass man Royal Enfields hier auf der Straße sieht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das in Ladakh war das so ein Kontrast, weil du als Reisender um diese Motorräder kaum drumherum gekommen bist. Und das war quasi die Default-Wahl. Das war auch kurz bevor die Himalayan kamen dann tatsächlich.
Ja, ich finde es interessant, weil ich erinnere mich an diese Kaffee-Racer-Geschichte, die du auch mitbetreut oder mitgeschrieben hast damals, 2016.
Boah, das ist ewig. Da war auch so eine 535
dabei. Das war nämlich das erste Motorrad, über das ich bei Motorrad geschrieben habe. Diese 535 ja, GT hieß die, glaube ich. Ja. Dieser Kaffee-Racer mit Lenkerstummel.
Die wurde ja für den deutschen Markt sogar aufgebohrt. Also, ja.
Die halt dann, ich glaube, 29 PS hatte und die sah cool aus, aber sportlich
ja.
War sie eigentlich nicht, aber trotzdem ein cooles Motorrad und man sieht es auch ganz gut an den Motorradkatalogen, da haben ja manche Marken immer so eine Einstiegsseite mit paar Fakten, Neuzulassungen in diesem Jahr und Händler in Deutschland und so weiter und Royal Enfield war früher so mit in einem Modellkasten waren quasi 3-4 Modelle abgefertigt und ja, totaler Exot eben. Und mittlerweile ist Royal Enfield ein richtig großer Hersteller im Motorradkatalog eben. Und daran sieht man eben auch und auch an der Modellbandbreite logischerweise, dass die echt eine wahnsinnige Transformation hingelegt haben jetzt bei uns.
Das ist ja der Witz. Die waren schon immer oder schon sehr, sehr lange ein sehr großer Hersteller. Ja. Wir haben das hier nur nicht mitgekriegt.
Ja, Also ja gut, dann natürlich sind diese ganzen Zweizylinder, die haben sie wahrscheinlich auch im Hinblick für, ich sage jetzt mal, westliche Märkte
ja, und auch eine wachsende indische Mittelschicht, ja, die ja auch Wohlstand sich erarbeitet hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ich will mal zum eigentlichen Punkt kommen.
Ja, sorry.
Also diese ein paar Eckdaten, klar, 350 Kubik, Langhub Einzylinder, also Luftöl gekühlt sowieso. Also ich kürze das ab, das ist ein Motorrad, das erstmals 1933 gebaut wurde und das in seinen konstruktiven Grundzügen eigentlich nicht wirklich verändert wurde. Also ja, sie hat irgendwann hinten Federung gekriegt und irgendwann vorne eine Scheibenbremse und irgendwann auch 12 Volt Elektrik, aber der luftgekühlte Langhub Einzylinder und das völlige Weglassen von irgendwelchem Firlefanz und die Drahtspeichenräder in 19 Zoll vorne und 18 Zoll hinten mit schmalen Reifen und der Tank und der Sattel und der Gepäckträger beziehungsweise der andere Sattel ist einfach, Royal Enfield hat nie damit aufgehört, ein Motorrad zu bauen, so wie sie es immer gebaut haben. Nämlich seit dem Krieg, seit vor dem Krieg. Ja. Und das ist bis heute so geblieben. Und das bedeutet auch, dass du Leistung und Eckdaten ist aus heutiger Sicht natürlich völlig absurd. Also die nennen heute 20 PS für die 350er.
Die aktuelle.
Die aktuelle. Ja. Und das fühlt sich auch an wie von vorm Krieg. Also so ein Langhub stapfender Einzylinder, das ist im Prinzip, man kann das nur vergleichen mit Traktor, mit alten Traktoren, so historisch.
Gehören die nicht auch zur
Eicher Group? Eicher ist aber eher LKW und aber auch Traktoren, ja, Tatsache. Also das ist einfach, das ist ein Fahrerlebnis, das so, das hat so Bulldog-Vibes.
Ja, ja.
Also du lässt den Motor an und der stapft dann so vor sich hin, so wie schnauft wie so ein ja, fast dieselartigen Charakter. Und der ist auch ganz kalt, ganz kaltes Blut, kaltes Gemüt, also bloß keine Hektik, bloß keine. Bei uns ist das halt so, wirkt das halt so, je nach Sichtweise, völlig aus der Zeit gefallen oder halt angenehm entschleunigend.
Ja, das ist ja.
Das ist auch nicht leicht. Also das wiegt 200 Kilo und das ist auch gebaut für die Ewigkeit. Die Kurbelgehäuse, die Kurbelwannen sind für so wenig Hubraum riesig. Da schwappen auch galonenweise Öl drin. Und du hast halt so eine ganz kaltblütige, läuft ewig auf Standgas-Auslegung. Also der Motor hat auch extrem viel Schwungmasse. Du kriegst die nicht abgewürgt. Und drehen bringt auch nichts. Also der hat gefühlt bei 3000 Umdrehungen dieselbe Leistung wie bei 5,5, wo er dann auch schon fertig ist. Oder 5, keine Ahnung. Also der dreht auch nicht. Das ist so Stationär-Aggregat-Style. Und für uns hier heute, damit versuche ich jetzt mal zum Punkt zu kommen, ist das halt so ein bewusst entschleunigtes, ich will gar nicht schnell fahren und ich begebe mich auch gar nicht in den Verkehr damit, Feeling. Also wer versucht damit auf eine Schnellstraße oder gar Autobahn zu fahren, wäre absolut töricht. Du wirst von jeder 125er stehen gelassen.
Ja.
Und das ist auch, fühlt sich scheiße an. Aber wenn du damit auf so Alpsträßchen wandern gehst, ist das cool.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
Warum ich jetzt aber eigentlich darüber sprechen will, ist, wenn du in Indien, also genau gesagt Ladakh, damit rumfährst, in so einer abgelegenen Region in den Bergen, wo die Gegebenheiten ganz andere sind und der Verkehrsfluss ein ganz anderer ist und auch die Anforderungen an ein Fahrzeug ganz, ganz, ganz andere sind, macht es plötzlich Klick. Ich habe mir in Vorbereitung nur einen Satz aufgeschrieben, Royal Enfield Bullet 350, die Symbiose vom Motorrad und dem Ort, wo du es fährst.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist so ein bisschen, wenn du in Südfrankreich Wein trinkst oder meinetwegen in Kalifornien und den dann mit hierher bringst und der schmeckt nicht mehr gleich.
Ja.
So ist das Erlebnis von mir und der Bullet. Das
ist ja auch, ich meine, Cruiser sind ja auch immer so ein gutes Beispiel.
Ja.
Die halt schon funktionieren, aber einfach... Ja, wo man dann immer ein bisschen drüber lästern kann, bis man wahrscheinlich mal wirklich auf den Highways in Kalifornien unterwegs ist oder wo auch immer. Ja.
Und da ist es aber nochmal ganz anders, weil da ist so eine Enfield Bullet ein Nutztier.
Gab's da nicht auch so eine, ich erinnere mich dunkel an so eine Geschichte, hattet ihr da nicht auch eine Panne, die ihr dann wirklich in so einer... Also ich meine,
da kann ich jetzt weit ausholen.
Der Dorfschmied wird ja immer gern zitiert bei so Adventure-Geschichten.
Hatten wir alles. Also und da komme ich zum... Das ist ein Lastesel, ein Nutztier. Und was hierzulande bei uns so entschleunigend und schwach ist, erstmal bist du mit Also die Bullet, wie wir sie dort gefahren sind, das war kurios. Gehst du zum Vermieter? Da muss ich jetzt ausholen. Wir waren in einer nicht organisierten Tour. Wir waren auf eigene Faust da unterwegs. Und haben dann auch relativ bald festgestellt, dass wir die einzigen sind, die auf eigener Faust da unterwegs sind. Normalerweise sind das immer so geführte Tracks von 5, 8, 10 Motorrädern mit einem Begleitfahrzeug. Und wir haben uns das selber zugetraut. Und dann haben wir erstmal die ganzen Vermieter da abgeklappert und da stehen überall die gleichen 350er Bullets und ein paar 500er rum. Dann denkst du natürlich, ja, ich will eine 500er fahren und fährst mit den 500er und merkst, das ist eigentlich gar nicht so geil und irgendwie im direkten Vergleich ist der 350er Motor runder und schöner und auch zäher und langlebiger, das weiß man dann auch. Und das ist das geeignetere. Vor allem, weil du die paar PS Mehrleistung von der 500er sowieso nicht gebrauchen kannst, weil du mit den, die hatten ja da nicht mal 20 PS, die haben ja da, ich glaube, die haben 17 PS genannt.
Ja, auf der Höhe, oder? Das
auf der Höhe haben ja die sicher keine 10 PS mehr. Also auf der Höhe, Popometer sagt 5 PS, vielleicht 7. Das ist auch nicht übertrieben, das ist jetzt wirklich keine Übertreibung. Das Popometer sagt weit unter 10 PS. Wir reden von 3,5 als niedrigste Höhe und bis, ja, 5400 Meter war das höchste, was wir gesehen haben. Da haben die keine 10 PS mehr. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, du bist trotzdem das mit riesigem Abstand schnellste, was da rumfährt auf einem Motorrad. Weil der Hauptverkehr ansonsten halt aus so Geländefahrzeugen besteht, die irgendwelche Touris rumfahren und halt LKWs. Und beide sind dramatisch viel langsamer als du. Das bedeutet, dass du, was hier das Langsamste ist, was rumfährt, ist da das Schnellste, was rumfährt. Das heißt, die sind üppig motorisiert. Und diese Charakteristik des Motors passt perfekt. Also du hast natürlich, damals war noch fast nichts asphaltiert. Wie man hört, ist heute schon viel mehr asphaltiert. Du kannst natürlich da in Ladakh trotzdem noch ein richtiges Abenteuer erleben und auf richtigen Pisten und auch im richtigen, auf Trails rumfahren. So. Und dann funktioniert das plötzlich. Also du hast diese schwungmassige Auslegung. Du gibst eigentlich nie groß Gas. Zumal die meisten Gasgriffe eh klemmen, sodass du einfach so das Stationärdrehzahl einstellst und den Rest mit der Kupplung machst. Und tuckerst, treckerst dich da so durch die Gegend. Dazu passt, dass das Motorrad sehr niedrig ist. Also das Paddeln mit den Füßen gehört da dazu. Du fährst es nicht stehend wie eine Enduro, sondern du sitzt zurückgelehnt an einem breiten Lenker auf einem niedrigen, schmalen Motorrad und traktorst dich da so rum. Und das funktioniert super. Die Motorräder sind sehr schwer, aber solange die rollen, rollen die auch. Bleischwere Räder, 19 Zoll vorne. Also die finden ihren Weg wie so eine Ziege oder so ein Muli. Und also das Fahren passt da, was kann, passt da wunderbar auf den Untergrund. Und dann kommt noch dazu, dass du ja da auch weder ein Tankstellennetz hast. Also der Sprit, den du kaufst, ist in aller Regel aus einem Kanister und gestreckt. Und das kann nur so ein alter, also der würde wahrscheinlich auch mit Lampenöl laufen. Ja, komm nicht auf die Idee, mit einer Multistrada V4 oder einer GS,
ja, das ist eigentlich
diese Plörre zu tanken.
Ja, allein schon mit so einem Motorrad da hinfahren. Ja, also natürlich wird das auch funktionieren, aber das beweist ja auch wieder nur, dass wir eigentlich alle nicht nur völlig übermotorisiert, sondern
völlig
überausgestattet und so weiter sind.
Ich glaube auch nicht, dass so ein moderner Euro 5 Plus Benziner auf 4,8 noch startet, ehrlich gesagt. Ja. Also die werden es ausprobiert haben, aber dann mit der Plörre, die da als Sprit verkauft wird, ich habe Zweifel.
Ja.
Worauf ich raus will, ist, also das ist diese Symbiose zwischen dem Ort und dem Motorrad, die ist da perfekt. Du fährst auch nicht mit Stollenreifen. Ein Straßenreifen tut's, weil du nie schneller als 20 fährst. Ja. Weil das ist trotzdem noch dreimal so schnell wie der LKW. Ja? Das ist noch nicht alles, worauf ich raus wollte. Also du hast auch so gut wie keine Bremse, aber du brauchst auch so gut wie keine Bremse. Und dann halt der Punkt, wenn mal wirklich was kaputt geht. Also so ein Motorrad, wie wir es haben, ist ja immer entweder ganz oder es ist was kaputt und fährt dann gar nicht mehr. Weil die Systeme komplex sind, weil die Elektronik dann aussteigt, weil irgendwas ist, das das Weiterfahren dann final verhindert. Und das würdest du dort auch nicht mehr gerichtet kriegen. Du müsst ja dann zur Vertragswerkstatt mit Laptop. Und dort ist es so, eine Enfield kannst du selber oder schlimmstenfalls der Dorfschmied reparieren. Und das ist auch, das war mehrfach nötig. Also vielleicht zur Erläuterung, du hast da in Leh, Ladakh, deine Homebase und fängst dann an, so tagesausflugmäßig dir zu erarbeiten, was kann ich hier machen? Wie komme ich zurecht? was kann ich wagen? Und dann werden die Trips immer länger, bis du irgendwann dann sagen kannst, okay, jetzt 8-9 Tage am Stück, großer Roundtrip. Mhm. Und du musst ja auch das richtige Motorrad dann finden. Also wir hatten beide zusammen insgesamt bestimmt 6 oder 7 Maschinen, bis wir dann irgendwann sagen konnten, okay, die zwei sind's, mit denen zwei wagen wir uns jetzt fort.
Und was ist dann da so kaputt gegangen? Waren das eher so verbogene Teile oder waren es auch?
Also da geht nichts kaputt, sondern
ja, oder was?
Also eben, man muss eher sagen, zu welchem Grad funktioniert was an dem Motorrad wie sehr. Also ich hatte eine, da bin ich ziemlich sicher. Ich hatte anfangs eine 500er, da bin ich sehr sicher, dass der Motorschaden kurz bevorstand. Die haben wir dann, also die klang mechanisch so, also die macht es nicht mehr lang. Mhm. So haben wir gesagt, okay, durchtauschen. Dann hatte ich eine, da war die Scheibe vorne so verzogen, dass es wirklich gefährlich war. Also die hat vorne gar nicht gebremst. Und dann haben wir schlussendlich zwei schöne 350er gefunden, beide mit dem großen Luggage Rack. Und das große Luggage Rack ist also einfach ein Bausatz, vermute ich, aus Stahlrohren, der da hinten verschweißt wird.
Ja.
Und das ist so, das musst du dir vorstellen, wie so ein Stahlgerüst, das man auf so ein Kamel zügelt.
Ich kann es mir schon vorstellen.
Ja, ja, also das ist einfach ist wie so eine Stahlleiter, ja. die dann mit so Brettern drin, wo dann Kanister und Taschen, der wiegt bestimmt 30, 40 Kilo. und wenn du dann damit lang genug da rumfährst, reißt halt in aller Regel irgendwo eine Schweißnaht und dann, sei es am Rahmen von diesem Gepäckkonstrukt oder der Heckrahmen oder der Hauptrahmen von dem Motorrad, das ist dann aber egal, das wird dann vor Ort gebrutzelt. Das haben wir zweimal auch machen lassen, das für ein paar Rupien wird das dann da erledigt und dann fühlst du dich auch ganz adventuremäßig, aber anders kämst du auch nicht vorwärts. Mhm. Reifenpannen ist klar, also mal ein Schlauch flicken war immer mal wieder nötig.
Ja gut, aber es ist ja dann auch kein Problem. Aber
ja, also eben die Lichtanlage geht auch immer nur so halb. Ja. Also und Blinker kannst du vergessen, Bremslicht kannst du vergessen.
Aber ich glaube, worauf du grundsätzlich hinaus willst gerade, ist der Punkt, dass es völlig klar ist, wenn du jetzt hier heimgeflogen bist und dir dann denkst, oh, ich habe so eine schöne Zeit jetzt gehabt, ich kaufe mir hier jetzt mal das Motorrad, braucht man gar nicht erst probieren, oder?
Das Erlebnis wäre nicht dasselbe. Ja. Also es gäbe da noch das eine oder andere hinzuzufügen, aber um es nochmal klar zu sagen, diese Symbiose zwischen dem Ort und dem Motorrad war absolut perfekt da. Ja, und kein anderes Motorrad hätte da so gut funktioniert. Und das, was das da leistete, das war da vor Ort die wahre GS, die echte Tenere. Das richtige Werkzeug für den richtigen Job.
Aber das war auch eine schon mit Einspritzung, oder waren das noch die Vergaser?
Das waren noch die letzten Vergasermodelle. Der Witz war, du kannst ja so eine Bullet, siehst du ja nicht an, wie alt sie ist. Die Motorräder haben da vor Ort ein extrem hartes Leben, das muss man wirklich sagen. Also die werden einfach geritten und verschlissen. Wir saßen dann da drauf und die letzten zwei, die wir hatten, hatten irgendwie schon 60.000 Kilometer auf dem Tacho.
Boah.
Ich dachte, boah, krass, 60.000 Kilometer, die müssen ja steinalt sein.
Ja.
Und das war aber gar nicht so, die waren gerade 3 Jahre alt.
Ah.
2 oder 3 Jahre alt waren die, also die laufen da auch richtig.
Ja, aber ich dachte, dass ja eben 2007 oder 2006 rum dieser große Cut war, mit jetzt auch Getriebe integriert im Motorblock.
Ich bin mir relativ, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich bin mir relativ sicher, dass das noch Vergasermodelle waren. Da vor Ort, aber das waren ja auch nicht die Exportmodelle.
Ja,
das muss man sagen.
Okay.
Ja, kann aber auch, vielleicht liege ich da auch falsch. Witzige Anekdote, wir sind dann nach Manali rübergefahren, über diesen Leh-Manali Highway, den berühmten, der gar nicht so wild ist, wie alle sagen. Und in Manali waren wir in so einer Biker-Hostel und da war Royal Enfield, eine Entwicklungsmannschaft. Ich habe so morgens knattert so ein Viertakt-Einzylinder, das ist eine Enfield, guck aus dem Fenster und unten stehen so 3 junge Menschen mit einem Laptop auf einer Enfield und programmieren da Standgas rum. Ja, und ich dachte, Moment mal, das kenne ich, die entwickeln hier. War das die Royal Enfield-Mannschaft, die irgendwie an der Einspritzung von der neuen Bullet gearbeitet hat? Wobei es kann auch sein, dass das eine Weiterentwicklung war. Es ist lange her, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber jedenfalls, die Motorräder waren eigentlich relativ jung, und aber hätten genauso gut auch 30 Jahre alt sein können, es hätte
das
keinen
jetzt,
Unterschied gemacht.
Das wäre jetzt für mich genau die Frage, ob jetzt die aktuellen, ich vermute mal schon, dass die geschliffener sind und so weiter, aber andererseits, ob die dann trotzdem unter den Bedingungen nicht auch trotzdem weiterhin so funktionieren.
Ja, die Benzineinspritzung, die da verbauen, ist mit Sicherheit das einfachste System, das man sich denken kann. Also klar, die haben auch jetzt einen Cut drin sicherlich und so. Boah, mag sein, dass das auch schon Einspritzer. Wir hatten mit Startverhalten nie Probleme. Klar, die werden auch auf die Höhe dann bedüst da. Aber selbst mit Einspritzung ist das die einfachst denkbare Technik, die man sich da nur vorstellen kann. Also
Es ist echt spannend, weil ich glaube, dass...
Es sind auch nie alle Schrauben ganz fest, sind aber auch nie alle ganz locker. Also und das ganze, die ganzen Motorräder arbeiten und leben auf eine Art und Weise, wie modernes Motorrad bei uns das eigentlich nicht mehr tut. Ja, also das ist vielmehr so ein lebender Organismus, der nie ganz kaputt ist, aber auch nie ganz funktioniert. Ja. Also das ist eine ganz andere Erfahrung. Und, ja. Aber wie du schon feststellst, der Punkt, auf den ich auch so ein bisschen raus will, hier ist das anders.
Ja.
Ja, hier sind die Herausforderungen anders, hier sind die Bedingungen anders, hier fährt jeder scheiß Vertreter-Diesel auf der Autobahn 190 ständig. So, hier gibt es überhaupt Autobahnen. Und du kannst hier nicht so rumgurken und das gleich empfinden, weil alle immer selbst gestresst sind und alle...
Ja, selbst auf kleinen Landstraßen, also das, da muss man wirklich... weit ab vom Schuss wohnen, dass man da mal sowas so ansatzweise ähnlich entspannt fahren kann auf Dauer.
Ja, also da ergibt es jeden Sinn und da bist du, da ist so eine Bullet, da verdient so eine Bullet ihren Namen, weil du bist, also ein LKW braucht irgendwie 3 oder 4 Tage für den Le Manali Highway und mit dem Motorrad sind das halt 1,5 Tage. So, da ist es eine Bullet.
Ja, cool.
Und diese Erfahrung wollte ich einfach mal teilen.
Also ich sehe die ganze Zeit mit meinem Halbwissen Parallelen zu diesen ganzen Ural-Modellen, Ural-Gespannen, die ja auch in ähnlicher Form seit Urzeiten, da gab es auch immer wieder Sachen, die neu dazugekommen sind. Da gibt es auch nicht so, 1975 gab es dann die Modellpflege. Nein, es ist total willkürlich. Ja. Es gab dann mal so ein paar härtere Einschnitte, aber da war es ja auch so, die haben, glaube ich, 2014 oder so, haben die mal ABS und Einspritzung gekriegt, so ungefähr, und eine Scheibenbremse. Und ja, wie gesagt, nagel mich jetzt nicht auf die Jahreszahl fest, aber ähnliche Entwicklung, ähnliches Ding auch als Nutzfahrzeug, überwiegend im Einsatz.
Das aber hierzulande dann so ein Exoten-Status kriegt.
Und was auch, glaube ich, nicht wirklich funktioniert, wenn du nicht gerade einen riesen. Eine Farm.
Ja, naja, also was so eine Bullet hierzulande und heute sicherlich auch noch hat, ist diese unglaubliche Zähigkeit. Erst recht, wenn du der wird ja hier nichts abverlangt. Die Leute prötteln damit in die Arbeit und zurück und schnallen irgendwie ein Ledertäschchen dran und zeigen sich am Treff.
Ja, die haben hier ein Luxusleben.
Die haben hier eben.
Wir kommen hier regelmäßig wahrscheinlich einen Ölwechsel und Service.
Das ist wie
ein
Muli im Streichelzoo. So. Das ist absolut unsinnig eigentlich. Aber also so gesehen, also... Gerd Meier wird ja auch feiern, der fährt ja die moderne Variante
der
davon.
Der wird
also,
sich jetzt schon wieder aufregen, dass wir ihn nicht eingeladen haben.
Also das hat ja auch seinen Nutzwert, aber für mich erschließt sich halt meistens, das passt nicht in mein Leben ist zu hektisch für sowas. Ja. Die Anforderungen sind zu hektisch, ich kann nicht so rumgurken, aber da ist das halt der Kracher. Ja.
Ich gebe mal eine kurze Vorschau für eine der nächsten Folgen, ich möchte es mal so sagen, da werde ich auch kurz über eine Royal Enfield sprechen, aber...
Da darf man schon sehr gespannt sein. Ja,
es wird naheliegend sein, um welches Modell es geht, aber...
Man ahnt es, ja.
Es ist schon auch, also das gehört schon, glaube ich, auch dazu zum Royal Enfield Fahrender, dass man einfach so eine gewisse entspannte Grundhaltung auch hat und sich ja auch ein bisschen bewusst absetzt von diesem ganzen Multi-V4 und GS und alles, immer noch mehr Leistung und Traktionskontrolle hier und Radar da und ja...
Ja, das hat natürlich jede Daseinsberechtigung.
Ja.
Also das ist auch schon was ein Punkt, der noch überhaupt nicht, das ist nur implizit zur Sprache kommt. Das ist natürlich ein sehr ehrliches Motorrad. Ja, also die tun nicht so, als wären sie was anderes, was sie sind.
Ja.
Die wollen ja kein Royal Enfield ist der bullshitfreiste Hersteller von allen.
Ja.
Das ist cool.
Und
authentisch, dieses drecksüberbenutzte Wort authentisch, die sind's wirklich.
Da haben wir auch noch was vor, gell?
Ja.
Zu dem Thema.
Nee, also das ist schon ehrlich und echt. Und das ist cool auch.
Und bezahlbar.
Und bezahlbar.
Hast du noch so 2, 3
genau,
zum Ausstieg?
Genau, also ich habe ja dann geguckt, tatsächlich kriegt man die Enfields erst so in den 10er Jahren. Davor war das wirklich so grau und selten und absolute Nische. Seit das Ganze ein bisschen seriöser im Import betrieben wird, kriegt man die Maschinen auch. Und ich habe jetzt mal rausgesucht, also ich glaube, los geht's bei 2,5 für so schon gut runtergerittene Dinger.
Ja, aber für 4, 5 oder kriegt man bestimmt
schon was
sehr Ordentliches. Für
3, 4 kriegst du sicher schon was Ordentliches und die sind ja dann auch gehätschelt und getätschelt und die Motoren halt, also geht ja auch nichts kaputt, wenn man es, also die werden ja nicht verschlissen bei uns. Das ist wie so ein Landsbulldog, wenn der nie aufs Feld musste, ist der heute noch wie neu, ja?
Ja.
Ja, und dementsprechend, und der Neupreis beträgt ja
auch nicht viel.
Auch nicht viel. Also so gesehen kann man sich die Kaufberatung eigentlich fast schenken.
Ja, ist doch schön, aber dann haben wir jetzt auch die Scharte ausgewetzt, dass wir in einer der letzten Folgen, irgendein Kommentar hatte ich gelesen, dass wir uns mittlerweile nur noch auf so ganz exquisite, unbezahlbare Motorräder kaskizieren.
Also dieses Gelüst,
darum soll's gar nicht gehen.
Dieses Gelüst kannst du quasi aus der Portokasse erfüllen, ja? Und die wird ja auch nicht weniger wert. Also stell dir für 4 irgendwie so eine Bullet hin und dann ist die in 10 Jahren 4,2 wert, so. Mhm. Und du bist sie ein bisschen gefahren. Also, das ist ja auch nur geparktes Geld.
Ja.
Ja. So gesehen, also die Verkaufszahlen hierzulande natürlich bis jetzt gering, aber irgendwie auch zunehmend. Also man sieht auch immer mehr so Klassik und so.
Mhm.
Das finde ich auch cool. Und es gibt ja jetzt auch richtige Händlerstrukturen. Also das ist ja alles, man kann sie mit einem Hammer reparieren, ist ja aber trotzdem schöner, wenn ein Händler das tut. So, und also da tut nicht mehr weh. Und weltweit sind die Verkaufszahlen natürlich gigantisch. Also die indische Mittelschicht, ja, das ist der Golf da oder der Käfer oder der Fiat 500. Also wahrscheinlich ist die Bullet das meistverkaufte nach dem Honda, also das meistverkaufte Motorrad.
Nach
Honda
der,
Cup ist ja das meistverkaufte motorisierte Zweirad. Mhm. Aber ich möchte mal die These wagen, dass die Bullet das meistverkaufte Motorrad sein könnte.
Ja, Royal Enfield ist doch auch der, wie war es, der am längsten produzierende.
Ja, durchgängig, ist heikel.
Ja,
was
da gibt es doch immer diese.
Royal Enfield ist der größte Motorradhersteller der Welt in dem Segment ab 249 Kubik. Und das allein, so gut wie allein über den indischen Heimatmarkt. Man sollte Indien nicht unterschätzen, was wir gerne tun.
Ja, absolut. Aber ich hatte mir das eben auch so gemerkt, dass es nicht der älteste Motorradhersteller ist. Ich glaube 1906, oder?
Ja, aber Enfield heute
aber eben,
ist ja Indien Enfield. Also da ist ja ein Bruch drin.
Ja. Ja, man kann sich so oder so, glaube ich, zurechtlegen. Aber auf jeden Fall haben sie so oder so einen
je nach
Rekordhersteller.
Rechenart, genau. Nee, die sind ein großer Player und die sind auch noch authentisch und cool. Die tun nicht so, die sind ehrlich, das finde ich cool.
Ja. Ja, schön, dass wir endlich mal eine Enfield hatten in der Wundertüte.
Ja, das war doch jetzt aber wirklich ein schöner Kontrast zu der Voxan. Also.
Auf jeden Fall und ich bin auch ganz froh, dass du sie reingebracht hast. So eindrückliche Erfahrungen hätte ich jetzt nicht mitbringen können.
Ah, also eigentlich wollte ich ja nur von Ladakh schwärmen,
das
habe ich jetzt
noch
gar
aus.
Nicht getan, aber das hängt natürlich dann auch eng für mich zusammen. Also dieser Ort und dieses Motorrad haben für mich ganz, ganz immensen Stellenwert.
Ja. Ja, kann ich nach meiner Islandreise ganz gut verstehen.
Ja.
Wenn auch auf einem anderen Niveau.
Geschickte Überleitung, wir haben noch was vor.
Ja, wir haben noch was vor.
Schließen aber hier, oder?
Aber diese Folge, die wir gleich aufnehmen werden, kurze Produktionsnotizen, genau, wir nehmen heute nämlich 2 Folgen auf. Die nächste Folge wird aber ein paar Wochen später erst erscheinen.
I see you in a couple weeks.
Genau. Ja, dann halten wir uns auch nicht viel länger auf. Vielen Dank fürs Zuhören und wie
immer,
schreibt uns. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare und Mails an podcast@motorradonline.de. Wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Danke und bis
bald. Ciao.